Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute spreche ich noch einmal mit Susanne Müller-Bürns. Sie hat 30 Jahre lang in Berlin-Mitte gelebt und den Mauerfall aus Sicht einer Einwohnerin der DDR mitgemacht. Davon haben wir in diesem Programm ja schon gehört. Zu der Zeit studierte sie Anglistik und Germanistik an der Humboldt-Universität und hatte Schwierigkeiten, die richtigen Bücher zu bekommen. Das hat sich ab dem Zeitpunkt dann ganz schnell geändert und sie hat weiter studiert und ist Jahre später als Lehrerin nach Australien gekommen. Eigentlich wäre sie jedoch gern wie ihr Vater Kinderärztin geworden, aber das wurde ihr verwehrt. Dennoch glaubt sie, dass sie in ihrem Leben viel Glück gehabt hat, denn sie war auch zum Beispiel bei der Friedensbewegung mit dabei, die zu den großen Umwälzungen führten und schließlich zum Mauerfall. Denn über die Kirchenarbeit war sie dort engagiert, zum Beispiel bei der Bewegung Schwerter zu Pflugscharen. Sie hat es trotzdem geschafft, nicht von der Schule geworfen zu werden. Und darüber ist sie sehr glücklich. Jetzt lebt sie in Australien. Wie es dazu kam, erfahren wir in diesem und dem nächsten Teil dieser kleinen Serie mit Susanne Müller.
Du warst auch bei einigen von diesen Demonstrationen mit dabei, die ja über Jahre im Vorfeld schon abliefen. Erzähl mir ein bisschen darüber, warum hast du dich dort versucht zu wehren und gegen was hast du versucht, dich zu wehren?
Also ich kann vielleicht damit beginnen, wenn ich über meine Biografie nachdenke, dass ich eigentlich sehr viel Glück gehabt habe. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater wollte sogar auch mal Theologie studieren und war also dann in der evangelischen Kirche in Ostberlin ganz doll in der Jugendarbeit aktiv. Und darüber denke ich manchmal nach, dass ich einfach in meiner Biografie viel Glück gehabt habe. Ich hätte ja auch so einen Parteivater haben können. Und dafür hätte ich auch nichts gekonnt, wenn also mein Vater so ein Oberbürnster in der SED gewesen wäre. Und dadurch, dass ich in der Kirchenarbeit, seitdem ich 13, 14 war, mitgemischt habe, gab es eben dann 1982 ein Foto, was ich jetzt gefunden habe, von dem Harald Oswald in seinem Buch Vor Zeiten Alltag im Osten, Fotografien von 1976 bis 1990, gibt es dort tatsächlich ein Foto von mir und meinem damaligen Boyfriend, dem Detlef Narosch, 1982 in der Erlöserkirche bei einer Friedenswerkstatt. Und ja, da war ich überall mit dabei und habe, kann mich erinnern, SS-20, die Kurzstreckenraketen, die im Osten dann stationiert werden sollten, die russischen Raketen, dass ich da fast mit unterschrieben hätte. Aber meine ganzen Aktivitäten, denke ich mir im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, waren immer eine Gratwanderung zwischen dem Aufruhr und dem sich wirklich engagieren, aber dann doch irgendwie immer zurückziehen, wenn es zu gefährlich wurde und ich es irgendwie zum Glück geschafft habe, nicht von der Schule zu fliegen, obwohl es also fast davor war. Ich bin dann auf die erweiterte Oberschule gegangen und habe dann eine Sache mitgemacht. Schwerter zu Pflugscharen war eine Bewegung in dieser kirchlichen Jugendbewegung und hatte also dann an meinen Parker den Sticker angenäht und wurde also dort dann sehr von der FDJ-Leitung und allen Sachen belangt, dass ich das jetzt gefälligst abzumachen habe. Und meine Mutter wurde zum Rektor einbefohlen und der also damit drohte, dass er mich dann von der Schule schmeißen würde. Also das war immer so eine Gratwanderung, wo ich es irgendwie wieder geschafft habe, dass ich doch noch drinne bleibe.
Ja, da hast du unheimlich Glück gehabt, auch denke, dass du studieren durftest
und dass ich
mit
dann
dem
Glück
Hintergrund.
Hatte,
ne?
Und dass ich eben studieren durfte.
Ich hätte erwartet, dass wenn dein Vater da so in der religiösen Bewegung war und du auch schon von so früh an in den Demonstrationen mitgemacht hast, dass sie dich gar nicht hätten studieren passieren lassen.
Und das ist eben die Geschichte meiner Freundin in der Schule gewesen bis zur 8. Klasse. Sie war Pfarrerstochter und durfte eben nicht zur EOS gehen. Und mein Vater war Kinderarzt. Also insofern war es dann vielleicht noch irgendwie in Ordnung. Und ich denke, ich habe mir nie Gedanken gemacht über die Stasi und ob es eine Akte über mich gibt. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht, ob ich jemals daran Interesse hätte, das rauszubekommen, und habe mich dann dagegen entschlossen. Ich weiß nicht überhaupt, ob es etwas gäbe über mich. Und wenn es etwas gegeben hätte, hätte es mich, glaube ich, sehr, sehr bewegt und auch sehr irritiert und sehr verletzt, wenn ich dort die Namen von Freunden gefunden habe. Und ich denke mir, es gibt einen Satz von Thomas Prussig. Martin ist sein Bruder. Thomas Prussig ist der Schriftsteller. Martin, sein Bruder, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Und Thomas Prussig hat geschrieben in der Sonnenallee den letzten Satz: Es war einmal ein Land und dort habe ich gelebt, aber es war die schönste Zeit meines Lebens, denn ich war jung und verliebt. Und in dem ganzen Rückblick kann ich das wirklich sagen. Also ich habe eine gute Kindheitserfahrung gehabt und ich habe auch eine gute Jugenderfahrung gehabt, weil ich eben diese Freunde hatte im Kirchenkreis, in der Jugendbewegung. Und es war einfach spannend. Also alles war immer spannend gewesen.
Und ist keiner von denen verschwunden und von der Stasi belangt worden?
Und das ist
oder
eben das Problem.
Versucht abzuhauen?
Ja, natürlich waren das eben dann auch die Freunde, die versucht haben wegzugehen und vielleicht auch die auch an der Grenze aufgegriffen wurden.
Das weißt du gar nicht, was
darüber
mit denen passiert ist.
Darüber weiß ich dann auch nicht viele Sachen. Aber natürlich sind viele von denen dann auch über die ganzen Botschaften damals mit nach drüben gegangen. Aber ich denke, die Idee war dann auch, die man ja dann auch hatte, und ich habe ein bisschen über Bärbe Bohlein nochmal nachgedacht und gelesen, die Gründerin vom Neuen Forum. Es waren ja auch schon Ideen da, dass man etwas ganz anderes machen wollte. Und eben die sozialen Sachen, die waren ja, glaube ich, in Ansätzen auch ziemlich toll gewesen.
Ja, ja, man durfte Kinder haben, selbst wenn man nicht verheiratet war als Frau. Man hatte Kindergärten zur Verfügung, man durfte abtreiben. Man konnte überall arbeiten, wenn man wollte als Frau. Also Gleichberechtigung für Frauen, finde ich, das war schon vorbildlich, ne?
Dass das natürlich auch alles sehr Gründe hatte. Es hatte
Gründe, die wollten die Arbeitskräfte.
Die Arbeitskräfte, dass die Frauen nicht ausfallen, was dann eben in so einem Extrem hätte für mich auch ausgehen können, dass meine Mutter, die also eine Krankenschwester war, die keinen Krippenplatz bekam, als sie einen brauchte. Meine Mama war 21, mein Papa war 24. Und sie brauchten einen Krippenplatz und den gab es eben nicht. Und auf einmal wurde ihr eine Wochenkrippe angeboten. Also wenn meine Mutter nicht so stark gewesen wäre und gesagt hat, sie macht lieber Nachtschichten, damit sie am Tag mich aufpassen kann, wäre ich in einer Wochenkrippe gelandet.
Und das heißt, du bist da Tag und Nacht oder was?
Und eine Wochenkrippe in der DDR war, dass man sein Kind am Montag abgegeben hat und am Samstag nach Arbeitsschluss abgeholt hat.
Das ist ja fürchterlich.
Und dann gibt es bestimmt viele Kinder, die also so aufgewachsen sind. Und dieses Schicksal ist zum Glück auch an mir vorbeigegangen. Und alles solche Sachen, die man dann nochmal ganz von verschiedenen Seiten beleuchten muss. Natürlich die Gleichberechtigung der Frau, aber es waren alles auch ökonomische Ursachen. Und es war schwierig dann für Frauen allein, denn meine Mutter war dann viele Jahre mit uns drei Kindern allein und es gab immer kein Geld. Wir hatten sehr wenig Geld gehabt.
Und ach, war dein Vater nicht mehr?
Mein Vater, sie waren geschieden
nach ein paar Jahren.
Und das war schon sehr schwierig für meine Mutter.
Also da gab es dann nicht genug Unterstützung eigentlich?
Ja, natürlich gab es irgendwo die ganzen staatlichen Sachen. Also ich kann mich erinnern, Essengeld musste meine Mutter dann nicht bezahlen, weil sie eine kinderreiche Familie war. Aber dann hatte sie auch den Stolz, dass sie das nicht wollte. Mhm. Sie hat dann eben auch wirklich bezahlt. Also das sind ja.
Und wie war das mit der FDJ? Da musstet ihr doch auch alle drin sein.
Und
ne?
Wir mussten natürlich da drin sein und schon gar, wenn man also dann weiter auf die erweiterte Schule und Abi machen wollte, was ich eben vorhatte. Denn mein innigster Wunsch, und das ist heute auch eine sehr interessante Sache, heute bin ich Deutschlehrerin und ich habe Anglistik, Germanistik studiert, aber mein innigster, heißester Wunsch war, wie mein Vater, Kinderärztin zu werden. Und das ist eben eine Biografie, Sache bei mir, das bin ich nicht geworden, weil ich in der DDR gelebt habe.
Hättest du dann nicht Medizin studieren dürfen?
Ich durfte nicht Medizin studieren, weil ich dann in dieser EOS natürlich auch gestreamlined wurde, dass man dann gesagt hat, so, wir brauchen so und so viel Lehrer, und dann hat man nicht mich eben dazu erpresst, dass ich dann Lehrer werde.
Das wurde einem vorgeschrieben, was für ein Studium
man dann, wenn man
machte.
Schon das Privileg hat, dann an der EOS sein zu dürfen.
Was ist EOS?
Dann, das ist die erweiterte Oberschule.
Ah, okay.
Also das Gymnasium. Da wurde man dann in diese ganze Lehrerschiene mit reingezogen. Und das war wohl ein Grund, dass ich eben nicht Medizin studiert habe, denn die Noten, das Abitur hätte ich gehabt. Also das hätte ausgereicht. Und ich denke heute viel darüber nach, was gewesen wäre. Ich wäre nie in Australien gelandet, denn dadurch, dass ich Anglistik studiert habe, bin ich dann irgendwann auch nach Australien gekommen.
Hat alles Vor- und Nachteile.
Und das ist sehr interessant. Aber ich denke, ich hätte für Medicine St. Frontier gearbeitet. Also das ist immer noch meine Charity, die ich denke, die also die beste Arbeit macht, die für mich ganz wichtig ist.
Ich möchte noch einmal zurück, weil ich bin im Westen aufgewachsen. Mhm. Ich kann mir das immer nicht so gut vorstellen, wie das wirklich war. Wenn ihr jetzt bei der FDJ wart, dann gab es doch da regelmäßige Treffen. Und ich stelle mir vor, dass da auch irgendwelche Reden gehalten wurden. Und sicherlich gab es auch Aktivitäten. Ging dir das irgendwie gegen Strich, was da erzählt wurde? Mhm. Kannst du das ein bisschen erläutern, was da so vorgefallen ist?
Ja, das sind natürlich Sachen, die immer stattfanden, die ganzen FDJ-Jugendtage, und dann musste man also am 7. Oktober demonstrieren gehen in unserem Block, und das sah dann so aus, dass man sicher machte, dass man abgestrichen wurde, und dann an der nächsten Ecke bogen sie alle ab und waren auf einmal alle verschwunden. Also das, so haben wir das halt gemacht. Und natürlich war das alles sehr merkwürdig, was da so lief. Aber man darf nicht außer Acht lassen, in der Zeit, in der ich dann in der Schule war, 1984 habe ich mein Abi gemacht, da ging gerade die ganze Glasnost und Perestroika los und Gorbatschow. Und mein Bruder studierte damals, der lernte Russisch an der Russischschule. Der konnte also Gorbatschow lesen auf Russisch, was ich also immer noch total faszinierend finde heute. Und das waren auch wieder diese Ideen, da kommt was rüber aus der Sowjetunion, da passiert irgendwas. Und ich denke mir mal, die ganze Sache mit der Wende hätte auch nie so stattgefunden, hätte es Gorbatschow nicht gegeben. Also ich denke, das sind alles solche Dominoeffekte, die dort abliefen.
Ja, ja, und die Demonstrationen zielten ja auch gar nicht darauf ab, dass die Mauer jetzt auf sein sollte, sondern ihr wolltet doch eine Veränderung im Lande selbst.
Und da habe ich, wie gesagt, mich heute nochmal mit Bärbel Bohler ein bisschen befasst, die für das neue Forum gegründet hat und die wirklich die Idee hatte, mit vielen anderen, die damals ganz aktiv waren in der Bürgerrechtsbewegung, dass man also eine DDR, sollte man es DDR nennen, das war eigentlich auch egal, dass man eigentlich den dritten Weg suchen wollte. Und ich denke, das ist in dieser ganzen Sache wohl eine verpasste Chance, wenn man also die Geschichte angeht. Und ich habe halt nur gelesen, dass vielleicht nochmal darüber mit nachgedacht, dass viele DDR-Bürger sich vielleicht dann doch für diese Bundesrepublik entschieden hatten, weil sie dann nicht das Versuchskaninchen sein wollten. Nochmal Versuchskaninchen, weil der Sozialismus hatte ja schon irgendwie, war ja gegen den Baum gefahren worden. Und dann, die hatten dann darauf keinen Bock mehr. Nochmal Versuchskaninchen, die wollten einfach die schnelle D-Mark. Und das hat für mich aber nie eine Rolle gespielt. Für mich hat wirklich die Rolle gespielt. Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, Pressefreiheit, lesen, was ich möchte, nicht mehr nach Ungarn fahren müssen, um die letzten Schallplatten, die man normalerweise kauft, kaufen zu dürfen und dafür zu hungern, weil wir ja eben nicht viel Geld hatten, als wir in Ungarn unterwegs waren und dann irgendwo in Wohnhäusern oben auf dem Dach geschlafen haben, weil wir eben nie unser Geld für Essen und Wohnen ausgeben wollten, sondern weil wir einkaufen gehen wollten in Budapest, im Paris des Ostens, wie man es nannte.
Ja, ich verstehe.
Sie hören ein Gespräch mit Susanne Müller, die aus Berlin-Mitte kommt, jetzt in Australien lebt und uns über das tagtägliche Leben in der DDR erzählt und wie sie diese Erfahrungen in ihrem weiteren Leben einordnet.
Das ist jetzt 30 Jahre weiter. Verstehst du das, warum sich viele dieser DDR-Bürger jetzt so nationalistisch geben? Das finde ich immer am interessantesten, weil ich denke, die haben ja nun dieses Experiment, dadurch bin ich drauf gekommen, Experimentsozialismus gemacht, das hat nicht geklappt. Dann gab es die Wende und sie haben sich versprochen, jetzt wird alles schön und irgendwie war es dann doch nicht so schön. Und jetzt gibt es dieses, für mich ist das eine Zusammendrängung, eine Ausschaltung von allem, was neu und anders ist. Kannst du das irgendwie verstehen mit deinem Hintergrund?
Und das sind Sachen, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, wie eben diese, sie nennen sich manchmal selber die abgehängten Ostler, wie sie also heute so ticken können. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, überhaupt an Deutschland zu denken und dass mir also nicht schlecht wird. Und ich bin so froh, dass ich so weit weg bin, weil ich will mit diesem Deutschland heute nichts mehr zu tun haben, wo also diese Partei, diese rechtsradikale AfD so reinkommt und eben
so viel Zuspruch hat, ich verstehe das nicht.
Die DDR-Menschen so begeistern kann, die ehemaligen DDR-Menschen. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Und es gibt einen wunderbaren Artikel von Stefan Berg im Spiegel, der also auch die Ostdeutschen ansprach. Wie könnt ihr heute so den Flüchtlingen gegenüber sein, so eine negative Haltung haben? Weil ihr wart doch auch die, die begrüßt wurden mit Begrüßungsgeld, als ihr in den Westen kommen durften. Und interessanterweise, als die DDR und die Bundesrepublik dann zusammengelegt wurden, man hatte ja auch die Bundesdeutschen auch nicht gefragt, ob sie das wollen. Dass also nun dieser ganze ziemlich brainwashed, also ja, zersetzte. Man hat ja viel kommunistisches Gedankengut in die Menschen hineinversetzt, dass die dann nun einfach so schwabbelweise in die Bundesrepublik reinkommen. Die hatte man ja auch nicht gefragt, die Bundesbürger, ob sie damit einverstanden wären.
Ja, interessant. Ja, dann wissen wir es alle nicht. Ja. Dann müssen wir irgendwelche Politologen mal fragen vielleicht. Ne? Ja. Aber zurück zu dir. Du bist ja dann irgendwann nach Australien gekommen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Und dann habe ich eben Anglistik studiert, wie ich erwähnt habe. Und dann war
also
ich
aber noch in Ost-Berlin.
In der DDR. Also Ost-Berlin, 1923, Entschuldigung, ich war 23 Jahre alt, 1989, war im dritten Studienjahr. Und das war auch die Sache. Ich war fast fertig und hatte mich mittlerweile auch mit Englisch und Germanistik arrangiert und fand Germanistik zu studieren auch ziemlich interessant und Anglistik auch. Und auf einmal öffnete sich ja nun der Reichtum der Literatur. Und auf einmal war es dann auch spannend, weiter Anglistik und Germanistik zu studieren, denn nun konnte man ja alles lesen und eben wirklich studieren. Und dann gab es diese ganzen Auslandsaufenthalte, denn das war für mich der größte Knackpunkt, also die Reisefreiheit. Denn meine Welt war zu Ende, nachdem Polen geschlossen wurde. Da kam ich dann auch gerade noch mal hin in die Masuren über eine Einladung. Nach Solidarność war Polen dicht. Dann fuhr man weiterhin nach Prag, man fuhr nach Budapest, man fuhr nach Rumänien, was auch sehr spannend war, und dann nach Bulgarien. Und dann war meine Welt zu Ende. Und für mich war der wichtigste Punkt eben zu reisen. Und dann gab es diese ganzen Auslandsaufenthalte für Anglistik. Und so bin ich dann in England gelandet für ein Jahr. Und nachdem ich dann mit dem Referendariat fertig war, habe ich gedacht, so, ich gehe jetzt nach Australien, weil es gab keine Deutschlehrer- und Englischlehrerstellen 1995, als ich in Berlin fertig wurde.
Ah ja, genau, das hat sich ja auch total geändert. Erst wollten sie alle, dass wir Lehrer werden. Ich bin ja im ähnlichen Jahrgang wie du. Und dann gab es plötzlich überhaupt keine Stellen mehr für Lehrer. Genau.
Und
in Australien gab es aber Stellen für Deutschlehrer.
Das war über den pädagogischen Austauschdienst bin ich gekommen und habe mich dort beworben. Und hatte halt Glück, dass ich auch da reingekommen bin. Und bin also in Australien gelandet. Da wollte ich nie hin. Also ich wusste, dass da irgend so ein Rock gibt in der Mitte, in der Wüste, aber mehr wusste ich auch nicht und das hat mich auch als Land nicht interessiert. Ich wollte nach Kanada, weil ich dort 1991, 92 war, New York und Amerika und dann nach Kanada gefahren bin. da wollte ich hin und dann auf einmal bin ich in Australien gelandet. Also das sind so Sachen, die auch so einfach passiert in meiner Biografie, die eben nie geplant waren.
Und wo hast du denn dann hier gearbeitet als erstes?
Und dann bin ich eben über den pädagogischen Austauschdienst gekommen, habe in Melbourne an Schulen um Melbourne herum als Sprachassistentin gearbeitet. Das ist eben dieses Language Assistant Programm und habe in Geelong gewohnt, in Geelong gearbeitet. Und das war genial, mitten am Meer zu wohnen und dann eben zu wissen, wenn ich schon so weit wegfahre von zu Hause. Ich bin mit einem One-Way-Ticket gekommen, das gibt es heute gar nicht mehr. Und bin 2 Jahre geblieben, bevor ich wieder nach Hause gegangen bin. Nur für den Urlaub, weil ich bis dato dann schon meine ganzen Jobs mir an Land gezogen habe. Und dann eigentlich wusste, dass ich erstmal hier bleibe, weil es war einfach zu schön.
Und visatechnisch ging das auch?
Ja, visatechnisch hat sich das so gestaltet, dass ich immer eine Schule finde, wo keine australische Deutschlehrkraft arbeiten wollte. Das war also dann irgendwo in Wupp-Wupp außerhalb von Bendigo, mittendrin in der Pampas oder im australischen Outback, vielleicht auch noch nicht so Outback. Und dann habe ich dort immer Arbeit bekommen. Dann musste ich immer gesponsert werden und das habe ich ungefähr 4 Jahre ausgehalten, 3 Jahre, dass ich immer irgendwo gearbeitet habe, wo niemand arbeiten wollte. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und das war dann das Ende der Ängste beim Immigration-Amt.
Ah, natürlich. Und dann musstest du vielleicht auch nicht mehr so alles annehmen, was man dir anbot.
Genau, dann habe ich meine Residenz bekommen, meine Permanent Residency. Und seitdem kann ich dort arbeiten, wo ich gerne hin möchte.
Und jetzt bist du in Sydney.
Und jetzt bin ich in Sydney gelandet, ja, seit vielen Jahren schon.
Mhm. Und bist auch froh, dass du jetzt hier bist?
Das ist etwas, wo ich mich manchmal immer noch kneifen muss und denke, das ist immer noch ein Geschenk, was ich bekommen habe. Und es ist aber eigentlich auch in meiner Biografie schon auch nachvollziehbar, dass ich so weit weggegangen bin. Also dass, wenn ich meine Freunde ansehe und meine Seminargruppen, dass ich, glaube ich, schon so am weitesten weggegangen bin, ja.
Und besuchst du noch manchmal deine Familie und Freunde?
Natürlich habe ich alle meine Familie und Freunde noch in Berlin und in Deutschland. Meine Schwester wohnt in der Schweiz. Meine Tochter ist gerade dort, die habe ich also nach Europa geschickt. Und ja, ich fahre ziemlich oft nach Hause, wenn ich es finanziell zustande bekomme.
Schön. Und du möchtest aber jetzt, das ist dein Leben jetzt hier in Australien, ne?
Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, in Deutschland zu leben, obwohl Berlin für mich immer noch die schönste und beste und liberalste und fantastischste Stadt ist. Und wenn man immer Berlin hätte und Berlin so dahin pflanzt, wo Sydney wäre, also Berlin am Meer wäre einfach die geniale Lösung.
Ja, ich finde, du hast die beste Stadt in Australien und die beste in Deutschland gleichzeitig.
Gehabt.
Super. Ja, vielen Dank, Susanne, für deine Geschichte. Das war sehr interessant. Schön, dass du reingekommen bist.
Dankeschön. Danke, Trudy.
Sie hörten ein Gespräch bei SBS Radio in deutscher Sprache mit Susanne Müller, die 30 Jahre lang in Berlin-Mitte gelebt hat und nun in Australien in Sydney lebt, wie sie das tagtägliche Leben in der DDR empfunden hat, was sie daraus mitgenommen hat. Und wie sie die Zukunft sieht, darüber sprechen wir weiter im 4. und letzten Teil dieser Serie, die Sie demnächst auf diesem Programm hören werden.
Teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.